Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Premierminister Mark Carney aus Kanada heute im Kanzleramt willkommen heißen darf. Lieber Mark, herzliches Willkommen. Warm welcome to the Chancellery in Germany.
Herzlich willkommen.
Wir heute zusammenkommen. Wir haben uns das letzte Mal in Kananaskis in Kanada in der Nähe von Calgary, deiner Heimat, gesehen beim G7-Treffen. Das war ein sehr erfolgreicher G7-Gipfel. Dank auch noch einmal für die sehr erfolgreiche Präsidentschaft in der G7. Kanada hat es geschafft, die sieben großen Industrienationen bei einer ganzen Reihe von Themen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie erinnern sich möglicherweise an die gemeinsamen Erklärungen, die wir zum Abschluss dieses Treffens in Kanada vor einigen Wochen abgegeben haben. Wir haben heute die Gelegenheit genutzt, über den Ausbau unserer bilateralen Beziehungen zu sprechen. Deutschland und Kanada teilen eine große Schnittmenge an gemeinsamen Interessen und auch an gemeinsamen Werten. Wir sind uns deshalb darüber einig, dass wir unsere Zusammenarbeit weiter intensivieren wollen. Ich will dazu drei Bereiche besonders hervorheben. Erstens den Bereich der Verteidigungsindustrie. Wir sind Verbündete in der Nordatlantischen Allianz und wollen unsere Zusammenarbeit hier bewusst über den Atlantik auch hinaus ausbauen. Zweitens, wir werden auch den bilateralen Handel stärken. Kanada war ja Partnerland bei der diesjährigen Hannover-Messe, bei der Hannover-Messe Industrie. Es geht hier um Zukunftstechnologien wie KI, Digitalisierung, Robotik. Wir wollen neue Partnerschaften schmieden. Und drittens, ich begrüße den kanadischen Wunsch, noch enger mit Europa zusammenzuarbeiten. Beim EU-Kanada-Gipfel im Juni haben wir dazu bereits die Weichen gestellt, auch mit der Unterzeichnung einer Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Und in diesem Zusammenhang ist es gut, dass das CETA-Freihandelsabkommen nun einen Rahmen für unseren Handel bietet. Dieses Abkommen ist nun endlich in Kraft. Und es hat auch die ersten Wirkungen bereits erzielt. Seitdem es in Kraft getreten ist, hat das Handelsvolumen zwischen Europa und Kanada um rund ein Drittel zugenommen. Das zeigt, wie Freihandelsabkommen auch im gegenseitigen Interesse Wirkungen erzielen können. Dieses Abkommen ist ein echter Wachstumsmotor und wir wollen dieses Instrument weiter nutzen. Unsere Wirtschaftsminister unterzeichnen heute eine deutsch-kanadische Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Rohstoffbereich. Auch das ist eine Zusammenarbeit, die ich sehr begrüße und die wir unterstützen. Das ist ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken und auch sicher zu machen. Ja, und unvermeidlich, das Thema Ukraine beschäftigt auch uns. Lieber Marc, du hast vor deiner Reise nach Berlin die Ukraine besucht. Du schlägst damit eine Brücke auch in einem sehr wichtigen historischen Augenblick. Wir stehen gemeinsam seit dem ersten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine zusammen. Uns ist wichtig, dass wir angesichts dieses Angriffs auch die euroatlantische Sicherheitsordnung stärken. Wir haben heute uns zu den diplomatischen Bemühungen abgestimmt, die Waffen in der Ukraine nun endlich zum Schweigen zu bringen. Wir unterstützen die diplomatischen Anstrengungen von Präsident Trump, Russlands Angriffskrieg zu beenden. Das Ergebnis muss ein gerechter und dauerhafter Frieden sein, der ukrainische und auch euroatlantische Sicherheitsinteressen schützt. Wir haben schließlich zwei Fragen intensiv beraten. Erstens, wie kann der Weg zu einem Gipfel unter Beteiligung von Präsident Zelensky aussehen? Wir wissen, dass das ein schwieriger Weg ist. Zweitens, welche Sicherheitsgarantien bedarf es, damit ein Gipfel auch einen Durchbruch zu einem wenigstens einem Waffenstillstand, der andauert, bringen kann? Präsident Zelensky hat in Washington in der letzten Woche deutlich gemacht, er ist bereit, sich mit Putin schon in den nächsten Tagen an einen Tisch zu setzen. Es ist jetzt Moskau am Zug. Wenn es dem russischen Präsidenten ernster meint ist, damit ist dem Töten ein Ende zu machen, dann nimmt er das Angebot an. Bleibt dieser Schritt der russischen Seite aus, dann braucht es noch mehr Druck. Für diesen Fall arbeiten wir in der Europäischen Union an weiteren Sanktionen. Der amerikanische Präsident hat weitere Strafzölle ja auch seinerseits nicht ausgeschlossen. Ja, meine Damen und Herren, um die Chancen auf einen erfolgreichen Gipfel zu erhöhen, entwickeln die Europäer, die Vereinigten Staaten von Amerika mit den ukrainischen Partnern mögliche Sicherheitsgarantien. Auch darüber haben Mark Carney und ich soeben gesprochen. Solche Sicherheitsgarantien für die Ukraine müssen stark und zuverlässig sein. Es sind Sicherheitsgarantien, die zuallererst das Ziel haben müssen, die ukrainische Armee auf Dauer in die Lage zu versetzen, das Land zu verteidigen. Alle weiteren Fragen können erst dann gestellt und beantwortet werden. Abschließend, lieber Marc, dein nächster Halt ist Lettland. Dort übernimmt Kanada als Führungsnation Verantwortung bei der Verteidigung der NATO-Ostflanke. Wir haben, wie Sie alle wissen, ja auch begonnen, damit eine Brigade in Litauen aufzustellen. Das zeigt, wie eng wir auch hier kooperieren mit den baltischen Staaten. Und das zeigt, unsere Allianz ist und bleibt transatlantisch. Kanada trägt dazu in besonderer Weise bei. Und dafür möchte ich mich bedanken. Das ist eine wirklich sehr gute partnerschaftliche, auch persönlich freundschaftliche Zusammenarbeit, die ich sehr schätze. In diesem Geiste, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Noch einmal sehr herzlichen Dank für deinen Besuch und herzlichen Dank dafür, dass auch Kabinettsmitglieder von dir und von uns heute zusammentreffen und das von mir bereits zitierte Abkommen, die Absichtserklärung unterzeichnen. Wir vertiefen unsere bilaterale Zusammenarbeit und wir tun das mit großer Dankbarkeit, aus tiefer Überzeugung. Kanada und Deutschland verbindet sehr viel miteinander und wir wollen auf dieser Basis unsere Zusammenarbeit auch weiter ausbauen.
Great. Thank you.
Ganz herzlichen Dank, Bundeskanzler Merz, lieber Friedrich. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Das war genauso angenehm hier, wie es auch produktiv war. Und ich denke noch daran, als wir uns wieder getroffen haben, unsere Bekanntschaft erneuert haben. Im April dieses Jahres, nachdem wir beide frisch gewählt waren, haben wir uns in Rom getroffen und wir haben darüber gesprochen, wie die globale Situation sich geändert hat und die kollektive Sicherheit vor Herausforderungen steht, ebenso wie die Lieferketten. Und hier haben wir versucht, bereits dann gemeinsame Lösungen zu erörtern. Und ich möchte darauf eingehen, was der Bundeskanzler gerade gesagt hat. Wir sehen, dass wir Fortschritte machen, genau bei diesen Bereichen. Kollektive Sicherheit, da können wir gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das Engagement Deutschlands und Kanadas und ebenso der anderen NATO-Partnerländer ist, das 5%-Ziel zu erreichen bei den Verteidigungsausgaben und dass das auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Um das im kanadischen Kontext darzustellen, das wäre dann eine Vervierfachung unseres Verteidigungshaushaltes seit dem letzten Haushalt 2024 und dem Ende dieses Jahrzehnts. Zur kollektiven Sicherheit ist es sehr wichtig zu wissen, wo wir genau stehen und wie wir zusammenarbeiten. Und das Engagement Deutschlands im Baltikum, in Litauen, ist hier sehr wichtig. Ich reise weiter nach Lettland. Da haben wir über 25.000 Soldaten, die dort, über 2.500 Soldaten, die dort stationiert sind. Und wir werden das weiterhin tun. Und es gibt natürlich auch noch die Coalition of the Willing, die Koalition der Willingen. Hier möchte Kanada gleichermaßen beitragen, Frieden und Sicherheit in der Ukraine herzustellen. Das geht nur über Stärke, Sanktionen gegenüber Russland. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die ukrainischen Streitkräfte stärken müssen. Das tun wir sowohl im Bereich der Rüstungsgüter als auch anderweitig. Und natürlich brauchen wir hierfür auch glaubwürdige Sicherheitsgarantien. Hier haben wir detailliert darüber gesprochen. Verschiedene Modalitäten wurden angesprochen. Und hier möchte ich noch einmal betonen, dass wir die Offenheit von Präsident Trump und die Teilnahme bei der Coalition of the Willingen sehr stark begrüßen. Und ich möchte noch einiges sagen zum Thema Ausgabenerhöhung. Wir sind uns dessen bewusst, individuell und kollektiv, dass wir gewährleisten müssen, dass wir das so effektiv wie möglich umsetzen, dass auch diese Gelder so effektiv wie möglich ausgegeben werden. Und das beginnt mit wahren Partnerschaften. Und für Kanada ist es sehr wichtig, dass wir eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit der Europäischen Union entwickelt haben. Hier können wir auch unsere Fähigkeitsziele im Rahmen der NATO weiterverfolgen und erreichen, insbesondere beim SAFE-Programm der Europäischen Union. Hier möchte ich dem Bundeskanzler danken für die persönliche Unterstützung, so dass Kanada auch teilnimmt an dem Aktionsplan im Rahmen von SAFE. Es gibt sehr viele greifbare Chancen und Gelegenheiten. Eine möchte ich hervorheben. Heute Vormittag kündigen wir an, dass Kanada im Prozess ist. Das haben wir bereits vorher angekündigt. Wir sind dabei, unsere U-Boote-Flotte zu erneuern. Und das ist eine unserer wichtigsten Verteidigungsinitiativen. Dieses Verfahren läuft bereits seit einiger Zeit. Es gibt verschiedene Interessenten, die uns dabei helfen möchten. Und es gibt nun zwei finale Unternehmen, die wir in die engere Auswahl genommen haben. Hier haben wir Melanie Joly, unsere Industrieministerin, und die Verteidigungsminister, die hier anwesend sind. Und wir werden ThyssenKrupp besuchen in Kiel, später heute. Und hier sehen wir, dass diese deutsch-norwegische Partnerschaft eins der zwei Unternehmen ist, das in der engeren Auswahl bei uns ist. Denn hier sehen wir ein großes Potenzial, so dass Kanada auch voll alle Verantwortung übernehmen kann an allen drei Küsten. Das heißt also dem Atlantik, dem Pazifik und der Arktis. Und ich möchte auch die Resilienz der Lieferketten betonen. Diese muss verstärkt werden. Es gibt eine Vulnerabilität, die bereits offengelegt wurde durch den Krieg in der Ukraine, durch die Corona-Pandemie, aber auch die unterschiedlichen Handelsdynamiken. Die Lieferketten sind anfällig, insbesondere bei kritischen Metallen und Rohstoffen. Deutschland war führend darin, die Diversifizierung voranzutreiben, weg von China insbesondere und Russland. Und hier kann Kanada diese Diversifizierung vorantreiben für Deutschland, für Europa, und diese Themen werden noch an Bedeutung gewinnen. Es gibt hier wahrscheinlich einen vierfachen Anstieg der Nachfrage nach diesen Rohstoffen im nächsten Jahrzehnt.
Merci viel. Deutschland und andere Länder versuchen, ihre Lieferanten zu diversifizieren, was kritische Mineralien angeht. So steht Kanada dafür bereit. Wir haben einen großen Reichtum an kritischen Mineralien. Und gemeinsam können wir für eine sichere Versorgung damit gewährleisten, damit die Länder sich besser positionieren können, um hier weltweit führend zu werden in diesem Kontext.
The Chancellor mentioned a few months ago in Kananaskis in
Also beim G7-Gipfel in Kananaskis, da haben wir uns ja auch getroffen, Bundeskanzler Merz und ich. Und dann haben wir auch entsprechend einen Aktionsplan entwickelt für kritische Rohstoffe, den Critical Minerals Action Plan. Wir brauchen hier natürlich einerseits die Lieferanten und andererseits auch die Abnehmer, die zusammengebracht werden müssen. Und hier kann Kanada sicherlich eine große Rolle spielen. Und in diesem Kontext ist auch der Minister für Energie und natürliche Ressourcen hier und sein Amtskollege werden also eine Absichtserklärung unterzeichnen, um hier die Investitionen weiter voranzutreiben und ebenso die gegenseitige Zusammenarbeit. Hier gibt es bereits einige Fortschritte, die wir schon sehen. Im Juni konnten wir das bereits weiter erleben. Also es gibt zum Beispiel Troilus, ein kanadisches Bergbauunternehmen. Hier gibt es ein Kupferliefervereinbarung, die unterzeichnet wurde mit Aurubis. Das ist ein Unternehmen, das in Hamburg ist und insbesondere bei der Verhüttung und im Recycling spezialisiert ist. Und im Quebec gibt es nun Tongat Metal. Das ist wiederum ein Unternehmen, das auch eine Absichtserklärung mit Vakuumschmelze VAC unterzeichnet hat. Hier ist man besonders aktiv im Bereich der Permanentmagneten und der seltenen Erden, die hier besonders wichtig sind. Und hier schaffen wir eine Lieferkette zwischen Quebec und Kanada also und Deutschland. Und dann gibt es noch RockTech Lithium. Das ist ein kanadisch-deutsches Cleantech-Unternehmen, das beschleunigt die Dekarbonisierung durch ein Lithium-Abkommen. Es gibt also sehr viele hochrangige Absichtserklärungen und Aktionspläne. Und nun muss natürlich das Ganze auch vor Ort umgesetzt werden. Das ist besonders wichtig. In Zusammenfassung möchte ich sagen, dass wir eine Welt erleben, in der wir verstärkte Vulnerabilitäten sehen und Instabilität wird zur globalen Norm in der globalen Geopolitik und der Wirtschaft. Länder wie Deutschland und Kanada, ebenso wie die Partnerschaft mit der Europäischen Union, diese können zu Stabilität und Wohlstand für unsere Bürger beitragen. Und daran haben wir heute gearbeitet, an Sicherheitsgarantien, auch an den Investitionen von Volkswagen in Ontario oder Bombardier, dem Flugzeughub in Frankfurt und die Investitionen dort. Das ist sozusagen die Basis für den gemeinsamen Wohlstand. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.
Sorry. Bonjour, ici Jean-Denis Barnes de la Presse. Ma question s'adresse.
Meine Frage richtet sich an Sie, Mr. Carney. In Washington werden ja die Zollverhandlungen wieder aufgenommen. Wird es eine Absprache geben mit Kanada diesbezüglich? Und glauben Sie, dass die Entscheidung, bestimmte Zölle aufzugeben letzte Woche, vielleicht auch eine Rolle spielen wird in diesen Verhandlungen? Und gibt es hier eine Einigung, die zu erwarten ist nächste Woche? Vielen Dank für Ihre Frage. Die jetzigen Umstände sehen so aus, dass Kanada jetzt das bestmögliche Abkommen hat mit den USA. Wie Sie ja wissen, mehr als 85% unserer Exporte, wie Sie wissen, sind von dem Freihandel mit den USA abgedeckt. Aber es gibt natürlich hier große Herausforderungen und Schwierigkeiten für Schlüsselsektoren wie Automobilsektor, Kupfer, Stahl. Und Herr Leblanc und unser Team werden sich hier besonders auf diese strategischen Sektoren konzentrieren. Es gibt hier sehr, sehr viele Chancen für eine Zusammenarbeit zwischen den USA und Kanada in diesen und auch anderen Bereichen. Und es gibt auch die Möglichkeit zu einer strategischen Einigung auch mit Ihnen. Und gleichzeitig gilt es, sich auch vorzubereiten für die Revision des Abkommens. Wir haben also dieses Freihandelsabkommen und auch die Notwendigkeit, hier Verhandlungen zu führen über die strategischen Sektoren und auch vorzubereiten für die ASEM-Revision und Neuauflage. Und das ist natürlich eine Chance und Möglichkeit, hier für ein Gleichgewicht zu sorgen, für zwischen Kanada und den USA, was die meisten dieser Sektoren angeht. Danke.
Thank you.
Vielen Dank, Premierminister. Ich habe eine Frage zu den Rohstoffen. Könnten Sie uns ein bisschen mehr dazu sagen, was Kanada realistischerweise Deutschland und Europa anzubieten hat? Denn es gibt nach wie vor einen Mangel an Pipelines und Häfen an der Ostküste. Und wie sieht es nun aus mit dem amerikanischen Finanzsystem? Trump hat ja hier sich auch beteiligt bei den Spekulationen über Fed.
Anerkennung palästinensischer Staat gesprochen, denn Kanada hat ja angekündigt, dass es im September einen palästinensischen Staat anerkennt will, genauso wie Frankreich und Großbritannien. Hat das bei Ihnen Eindruck hinterlassen? Wird Deutschland diesen Weg auch gehen, gerade nach diesem Angriff, den wir jetzt erlebt haben, auf das Krankenhaus im Gazastreifen? Danke.
Okay. Also Den zweiten Teil der Frage, den können Sie dann gerne beantworten, auch der Frage an mich, wenn Sie möchten. Also es gibt natürlich enorme Möglichkeiten und Chancen für kritische Rohstoffe und Metalle und es gibt alle möglichen Formen von Energie, wie zum Beispiel LNG und Wasserstoff, die wir auch bereitstellen und liefern können. Und ich werde auch erklären, wie wir das in die Praxis umsetzen können. Unsere Regierung möchte eine halbe Billion Dollar an Investitionen im Bereich Hafeninfrastruktur, aber auch im Bereich der nachrichtendienstlichen Infrastruktur in Bezug auf die KI fördern. Und wir werden eine Reihe von Investitionen tätigen und das werden wir auch formell ankündigen innerhalb der nächsten zwei Wochen. Neue Hafeninfrastruktur gehört hier dazu. Und es gibt zum Beispiel im öffentlichen Bereich hier insbesondere eine Verstärkung, den Hafen von Montreal, des Hafens, der Hafeninfrastruktur dort. Es gibt auch einen neuen Hafen, den wir in Betrieb nehmen möchten in Churchill, Manitoba. Hier haben wir dann die Fähigkeiten, weiter LNG-Lieferkapazitäten zu erhöhen, ebenso wie Kapazitäten für die Lieferung von kritischen Rohstoffen. Da passiert gegenwärtig sehr viel. Wir möchten diese Infrastruktur unbedingt aufbauen. Das ist unsere wichtigste Priorität. Gleichzeitig möchten wir damit unsere Partnerschaft mit unseren europäischen Partnern vertiefen, insbesondere mit Deutschland. Nun zum Finanzsystem der Vereinigten Staaten. Die Stärke dieses Systems beruht auf der Diversität, ebenso wie dem einfachen Zugang zu Kapital. Es gibt natürlich im Augenblick sehr viel Volatilität, was auch immer die Ursache für diese Volatilität ist. Die finanzielle Stabilität der USA, die wird sicherlich weiter unverändert bleiben.
Der kanadischen Regierung und dem kanadischen Premierminister ist die Position der Bundesregierung im Hinblick auf eine mögliche Anerkennung Palästinas als Staat bekannt. Wir werden uns dieser Initiative nicht anschließen. Wir sehen die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung gegenwärtig in keiner Weise als erfüllt an. Und insofern bleibt es in dieser Frage bei unterschiedlichen Auffassungen. Die Ereignisse der letzten Tage und Stunden haben an unserer Haltung in dieser Frage nichts geändert. Wir werden diesem Schritt, wenn er denn bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen im frühen Winter, im späten Herbst auf der Tagesordnung steht, nicht folgen. Aber noch einmal, die unterschiedlichen Auffassungen dazu sind beiden Regierungen bekannt.
Chancellor, Prime Minister, good morning.
Herr Bundeskanzler, Herr Premierminister, einen schönen guten Tag. Herr Carney, es gibt jetzt nun dieses U-Boot-Programm und da gibt es zwei Finalisten. Wie sieht's aus? Gibt es hier einen vollen Wettbewerb, der ausgeschrieben wird? Oder wird man da nur bestimmte Bieter berücksichtigen? Und an den Bundeskanzler, wie wichtig ist es, dass hier auch eine Partnerschaft mit Norwegen in der NATO vorangetrieben wird? Ich möchte zunächst einmal die Frage beantworten, die an mich gerichtet war. Wir werden die Beschaffung so umsetzen, wie wir das immer tun, voll transparent und auch fair. Und der Minister und ich, das habe ich ja bereits erwähnt, werden zunächst einmal einen Besuch in Kiel absolvieren im Laufe des Tages. Und im Oktober werden wir dann das koreanische Werk besuchen. Und ich bin hier natürlich nicht der fachliche Experte. Ich glaube, das ist bestimmt der Minister, der hier mehr drüber weiß, über U-Boote. Aber aus dieser Perspektive ist es wichtig, dass wir natürlich gleiche Wettbewerbsbedingungen haben in Bezug auf den Zugang zu Informationen. Und ich möchte auch betonen, dass beide Bieter, und ich bin jetzt natürlich in Deutschland, daher werde ich zunächst einmal über das deutsch-norwegische Konsortium sprechen. Die Bieter haben alle technischen Anforderungen erfüllt und deshalb konnten wir den Prozess weiter beschleunigen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten bei den beiden Finalisten. Das bedeutet, dass man natürlich auch Wochen unter vereistem Meer verbringen muss mit den U-Booten und gleichzeitig im Pazifik diese U-Boote betreiben können muss. Wir brauchen also ganzjährige Flotten für ganz unterschiedliche Umstände. Und das bedeutet, bedeutet also, dass hier sich diese Anzahl an Bietern ganz natürlicherweise verringert. Und das bedeutet, dass die, die noch auf unserer Liste stehen, diese Anforderungen erfüllen. Und unsere Regierung wird sehr viel Geld ausgeben, damit die Bürger sich sicherer fühlen können, damit die Welt ein sicherer Ort wird und unsere Verbündeten sich sicherer fühlen können. Das möchten wir natürlich in Gegenseitigkeit machen. Interoperabilität und Kooperation sind hier sehr wichtig, ebenso wie maximale wirtschaftliche Vorteile. Das sind wichtige Erwägungen.
En français, très rapidement, très bien.
Ja, ich fasse das schnell zusammen. Der Prozess wird fair und transparent ablaufen, wie wir das immer tun. Aber hinzu kommt jetzt noch einige Abwägungen. Und die wichtigste davon sind die wirtschaftlichen Nutzen für Kanada. Und auch die Fähigkeit, Interoperabilität zu haben mit unseren Partnern. Und abschließend ich möchte dem deutschen und norwegischen Konsortiums und Südkoreas hier wirklich meinen Respekt zollen, denn die Spezifikationen der Ausschreibung sind wirklich höchst anspruchsvoll bei dieser Ausschreibung.
Premierminister Mark Carney, gleich das Unternehmen TKMS in Kiel besucht. Ich werbe dafür, und zwar gar nicht mal nur aus der Sicht der deutschen Industrie, sondern auch aus der Perspektive heraus der Vereinheitlichung der Systeme und der höheren Stückzahlen. Wir haben einen Raum, den wir gemeinsam sichern wollen, das ist der Nordatlantik. Der verbindet uns, aber er ist auch ein Raum, den wir gemeinsam sicherheitspolitisch betrachten müssen. Und wenn wir hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen, Sie haben Norwegen bereits angesprochen, und Kanada hinzu käme, dann hätte das ein sehr starkes, wäre das ein sehr starkes Signal, dass wir zum einen auch den Nordatlantik bereit sind, in der Verteidigung zu stärken, und zum zweiten, dass wir eben Stückzahlen und Standardisierung in der Nordatlantischen Allianz vorantreiben. Ich begrüße das sehr. Sie wissen das vermutlich von mir, dass ich auch innerhalb der Europäischen Union darauf dränge, dass wir die Zahl der Systeme reduzieren und dass wir gleichzeitig die Stückzahlen nach oben bringen. Denn nur dann können wir mit dem Geld, das wir zur Verfügung stellen müssen, auch ein höchstmögliches Maß an Effizienz gewährleisten, gerade was, wenn es um die militärische Beschaffung geht. Deswegen ist der Besuch von Premierminister Carney in Kiel auch unter strategischen Gesichtspunkten ein ausgesprochen wichtiger Besuch. Aber natürlich auch unter industriellen Aspekten würden wir uns sehr wünschen, dass es hier zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada kommt.
Vielen Dank. Herr Fischer, noch eine Frage.
Herr Premierminister, Herr Bundeskanzler, eine Frage an Sie beide zum Thema Ukraine. Der US-Präsident hat ja in der vergangenen Woche die Erwartung geäußert, dass innerhalb von 2 Wochen ein Treffen zwischen Zelensky und Putin stattfindet. Diese Frist läuft nächstes Wochenende aus. Welche Reaktion von Trump erwarten Sie, wenn dieses Gespräch nicht zustande kommt bis nächstes Wochenende? Und welche Handlungsoptionen haben Sie dann selbst? Und Herr Bundeskanzler, aus aktuellem Anlass noch eine innenpolitische Frage an Sie. Beim Wehrdienstgesetz hat es ja gestern noch einmal ein bisschen geruckelt. Die Bedenken der Union sollen jetzt ausgeräumt worden sein. Was bedeutet das genau? Hat man sich da informell auf irgendwelche Bedingungen geeinigt, unter denen die Wehrpflicht dann doch wieder eingeführt werden sollte, zum Beispiel was den Truppenaufwuchs angeht?
Ja. Ja. Zunächst einmal, was die Ukraine betrifft, in der Tat ist es so, dass ja in unserer Anwesenheit in der letzten Woche Präsident Trump mit Präsident Putin telefoniert hat. und wir anschließend über das Telefonat beraten haben. Die Erwartung haben wir gemeinsam ausgesprochen, dass es zu einem Treffen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Putin innerhalb von 2 Wochen kommt. Putin hält es für richtig, dieses Treffen an Vorbedingungen zu knüpfen, die aus der Sicht der Ukraine, auch aus unserer, auch aus meiner persönlichen Sicht völlig inakzeptabel sind. Insofern scheint es hier wieder erneut eine Verzögerungsstrategie auf der russischen Seite zu geben. Wenn es zu einem solchen Treffen nicht kommt, wie zwischen Trump und Putin vereinbart, dann liegt der Ball wieder bei uns. Ich meine damit bei den Europäern und bei den Amerikanern. Wir werden dann erneut darüber beraten. Präsident Trump hat angeboten, dann zu einem trilateralen Gespräch einzuladen, also zu einem Gespräch zwischen ihm, Putin und Zelensky. Das wäre dann sozusagen der logische nächste Schritt, der folgen müsste, wenn es zu diesem eigentlich vereinbarten Treffen innerhalb von 2 Wochen nicht kommt. Was die Gesetzgebung betrifft bei uns, Herr Fischer, dieser sogenannte Leitungsvorbehalt, der eingelegt worden ist, ist ein im Grunde genommen jede Woche stattfindender Vorgang, wenn in der Ressortabstimmung noch ein Nachbesserungsbedarf gesehen wird von der einen oder von der anderen Seite. Das ist ein ganz übliches, normales Regierungshandeln. Es gab den Wunsch auf der Seite der Union, auch aus der Bundestagsfraktion heraus, dieses Gesetz jetzt noch einmal etwas zu erweitern, auch auf einen gewissen Automatismus hin, dass dann sozusagen automatisch wieder eine Wehrpflicht in Deutschland gilt, wenn eine bestimmte Kopfzahl nicht erreicht wird in der Rekrutierung freiwilliger Soldaten für die Bundeswehr. Der Bundesverteidigungsminister hat aus meiner Sicht zu Recht darauf hingewiesen, dass dafür die Bedingungen geschaffen werden müssen. Das sind vor allen Dingen Kasernen, die wir nicht mehr haben. Das sind Ausbilder, die wir nicht mehr haben. Das heißt also, wir könnten, selbst wenn wir alle zusammen wollten, heute am Tag das im Jahr 2011 ausgesetzte Wehrpflichtgesetz nicht einfach wieder in Kraft setzen. Dafür fehlen die tatsächlichen Voraussetzungen. Insofern sind wir uns in der Koalition einig, dass diese Voraussetzungen jetzt geschaffen werden müssen. Dazu werden wir morgen im Kabinett, wir tagen ja, wie Sie alle vermutlich wissen, im Verteidigungsministerium morgen, wir werden dazu morgen die ersten Schritte gehen. Das ist ein in der Koalition verabredetes Gesetz, so ist es auch im Koalitionsvertrag verabredet, aber das ist erst der erste Schritt. Wenn wir sehen, dass wir die Zahlen nicht erreichen, die wir brauchen, dann wird der nächste Schritt folgen müssen, und zwar beginnend mit einer Wehrerfassung, für die dann auch die Vorbereitungsarbeiten jetzt beginnen. Also wir sind uns in der Zielrichtung einig. Die Unionsfraktion hätte es gerne etwas schneller gesehen, aber das stößt offensichtlich auch an objektive Grenzen der Machbarkeit. Aber da gibt es keinen grundsätzlichen Dissens. Wir sind uns in der Koalition einig, dass wir die Bundeswehr auch in der Zahl der Soldaten deutlich aufbauen müssen. Und das genau werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren gemeinsam tun.
Ich möchte nur kurz etwas sagen zu dem potenziellen bilateralen Treffen. Vor 2 Tagen war ich in Kiew. Ich habe mich mit Präsident Zelensky getroffen und er hat noch einmal gesagt, dass er Präsident Putin überall treffen würde, zumindest auf neutralem Boden, nicht in Kiew, nicht in Moskau natürlich, aber alles andere wäre möglich. Und der Kanzler hat ja bereits gesagt, dass Präsident Putin immer neue Bedingungen stellt und immer versucht, das Ganze hinauszuzögern und sozusagen sich davor fürchtet, dieses Treffen abzuhalten. Was bedeutet das, ob dieses Treffen nun unmittelbar stattfinden wird oder vor dem trilateralen Treffen, das dann das Schlüsseltreffen ist unter dem Vorsitz von Präsident Trump. Und deshalb ist es vorher wichtig, dass wir vor allen Dingen der Ukraine beistehen, die Sanktionen, das Paket, das jetzt verabschiedet wurde. Und es gibt auch entsprechende verschiedene russische Unternehmen, die hier sanktioniert wurden von kanadischer Seite. Und wir haben auch angekündigt, dass wir die NATO-Pakete liefern werden. werden, Pearl Package nennt sich das, an die Ukraine zusätzliche 2 Milliarden Dollar an Investitionen inklusive in die ukrainische Drohnenproduktionskapazität. Das wird benötigt, ebenso wie eine Unterstützung von Seiten Kanadas für die, den Bau dieser Drohnen. Und sehr wichtig ist hier die Kooperation, die Zusammenarbeit, das möchte ich noch einmal sagen. Über das 19. Sanktionspaket hinaus haben wir darüber gesprochen, welche anderen Sanktionen möglich wären, sollte das nötig werden. Und hier ist der richtige Weg zunächst einmal, dass Präsident Putin sich bereit erklärt zu Verhandlungen, damit diese sinnlose Töterei aufhört, für die er verantwortlich ist.
The Baltics.
And have a safe trip.
Yeah? Your location.
Thank you. Okay, thank you.